bin ein Kind, ein Mensch des Jazz, seit ich denken kann, und ich singe auch Jazz und ich liebe Jazz in all seinen Facetten und Farben. Hoppla die Hopp haben wir uns verliebt und wurden ein Paar. Ich hätte das nie so betiteln können mit dem Ich glaube. Ich weiß eigentlich ganz wenig darüber, ich fühle aber wahnsinnig viel. Dass ich an so einem absoluten, auch psychischen Tiefpunkt war. Es gibt kein Oder, sondern es gibt sehr oft ein Und.
Nächste Haltestelle.
Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
Mal mit Witz und Leichtigkeit.
Mal mit Schwere und Tiefgang.
Und heute mit Nina Brunetto.
Sie hat dieses Jahr unter dem Titel Dinner mit dem Abt, mein Umweg zum Glauben, ein unglaublich spannendes und ehrliches Buch veröffentlicht.
Nina ist zweifache Katzenmutti, Sängerin, Story Editor bei einer Fernsehproduktionsfirma und von Herzen Kölnerin.
Liebe Nina, schön, dass du zu uns an die Haltestelle gefunden hast. Von wo kommst du denn zu uns an die Haltestelle gerade?
Aus unserem kleinen Innenhof hier, in unserer Kölner Wohnung. Da habe ich mir gerade eben noch einen Kaffee gezogen und ein Wasser geholt. Und jetzt sitze ich bei uns im Arbeitszimmer.
Ach, schön.
Oh, sehr cool. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Ich möchte gleich mit einer vielleicht auch großen Frage beginnen. Dein Buch hat mich jetzt die letzten Wochen begleitet. Und dein Buch lautet im Untertitel Mein Umweg zum Glauben. Und du glaubst jetzt also. Und ich habe mich gefragt, wie würdest du Glauben beschreiben und was machst du jetzt anders als davor?
Direkt eine große Frage zum Anfang.
Ja. Also,
aber eine sehr schöne Frage. Also wie würde ich Glauben beschreiben? Ich würde sagen, es ist ein dauerndes, wie ein Sicherheitsnetz, also das auch in schweren Situationen, schweren Momenten, Krisen etc. irgendwie die Hoffnung nicht verlässt. Dass da immer irgendwie das Gefühl ist, da ist was, was mich auffängt, und tatsächlich da einen festen Glauben dran zu haben und dahingehend zu leben, dass man eben den Glauben nicht verliert. Also an die Welt, an die Menschheit, an dass wir die Dinge noch hinbekommen. Also eigentlich ist es so ein stetiges, die Hoffnung ist da und da ist was schützt. Das auf jeden Fall zu dieser Frage. Und was ich jetzt anders mache, tatsächlich ist es, dass ich mir das immer dann vor Augen führe, wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade sehr schwierig oder es gibt große Herausforderungen, sei das eben gesellschaftlich, politisch, was auch immer. Wir sind gerade in einer Welt, die sehr im Umbruch ist, aber immer mich darauf so rückbesinnen zu können, also nicht völlig die Nerven zu verlieren und da so ein Vertrauen zu haben, aktiv in das Vertrauen zu gehen vielleicht auch.
Ja, voll spannend. Voll spannend, weil das ist ja auch irgendwie so zentral, also das ist ja auch irgendwie der Grund, weshalb du dieses Buch geschrieben hast. Also du musst ja da auch sehr profitieren von diesem Sicherheitsnetz, weil das ja der Anlass ist, einfach auch dieses Buch in dieser Ehrlichkeit, die du da mit uns teilst, ja, das zu schreiben. Darf ich fragen, wann du begonnen hast, das Buch zu schreiben? Also war das schon vor, wir kommen darauf noch später zu sprechen, aber vor deiner Taufe oder wann hast du damit begonnen?
Tatsächlich davor, also im Mai war diese große Begegnung, woher der Titel rührt, Dinner mit dem Abt, das war im Mai letzten Jahres, und danach habe ich einen kurzen Text darüber geschrieben und den meinem Partner, dem Frank, mal vorgelesen beziehungsweise auch zugeschickt, und dadurch entstand so das eine und das nächste, und er sagt, zeig das doch mal dem Verlag aus Münster-Schwarzach. Und das habe ich dann gemacht. Und die haben mir sozusagen eigentlich dann direkt mehr oder weniger einen Buchvertrag angeboten und gefragt, kannst du dir vorstellen, darüber ein Buch zu schreiben? Und könntest du mal, wenn du das dir vorstellen kannst, ein Exposé dazu verfassen? Und dann habe ich eigentlich quasi ab Juni angefangen zu schreiben. Und im September war die Taufe. Das war alles auch, nichts davon war irgendwie geplant oder super, dann kann ich ja dann über die Taufe schreiben, sondern das ergab sich, weil eben auch bei dem Schreiben des Buchs ich mehr mit meinem Glauben auch in Kontakt gekommen bin, der dann mit Sicherheit auch nochmal katalysiert hat, diese Entscheidung, mich taufen zu lassen.
Spannend. Das heißt aber, dich hat von Anfang an ja auch immer irgendwie so ein kognitiver Zugang mit begleitet, oder? Also so ein richtig Reflektieren darüber, weil du musstest es ja immer irgendwie in Worte fassen. Das stelle ich mir richtig spannend. Vor allem auch, ich weiß nicht, wie vergleichbar das ist, aber als ich 11 Jahre alt war, habe ich beschlossen, ich werde Vegetarierin und es fiel mir unfassbar leicht. Und als ich dann erwachsen war und zwischendurch versucht habe, vegan zu leben, ist mir das so unfassbar viel schwerer gefallen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn man schon so festgefahren ist, dann ist es viel schwieriger, Lebensveränderungen zu machen, als wenn man noch so kindlich ist. Und beim Glauben stelle ich mir das halt voll ähnlich vor, weil das ist ja eine komplett neue Weltsicht. Also wie du so sagst, für dich ist das wie so ein dauerndes Sicherheitsnetz. Ist dir das leicht gefallen, diese Weltsicht einfach so anzunehmen oder ist das so ein Prozess gewesen? Also ist das so was Kognitives oder ist es einfach dann da? Wie kann ich mir das so vorstellen?
Ich glaube, das hängt sehr stark auch damit zusammen, was Glaube für einen ist und was das bedeutet. Mhm. Für mich hat das von vornherein weniger einen theologischen Aspekt gehabt, weil ich habe das Wissen nicht darüber. Das habe ich auch damals zu dem Diakon Tobi gesagt, der mich ja dann auch getauft hat, mit dem ich das Gespräch hatte. Das war das Erste, was ich ihm gesagt habe, ist, ich weiß eigentlich ganz wenig darüber und über Religion und Kirche und Christentum. Ich fühle aber wahnsinnig viel. Und dann hat er gesagt, das ist alles, was du brauchst. Und das ist dein Glaube und so lebst du den. Und ich glaube, deshalb fiel mir das nicht so schwer, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich mich einer Weltsicht annehme, die ich vorher nicht hatte. Sondern dass es wirklich viel mit Gefühl und so innerem Kompass mehr zu tun hatte, als mit was weiß ich jetzt darüber. Weil wenn ich nur von dem Wissen ausgehe, das beschreibe ich auch im Buch, das Wissen war ja wirklich sehr beschränkt durch das, was mir a, schulisch beigebracht worden ist und b, medial. Und das ist eben sehr, sehr negativ. Und wenn ich nur darauf mich weiterhin daran festgehalten hätte, dann wäre das was anderes gewesen. Aber eben weil es so viel mehr mit, glaube ich, Menschlichkeit auch zu tun hat, hatte ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt jemand anderes oder sowas, dadurch, dass ich jetzt mich habe taufen lassen. Genau. Und tatsächlich, das Schreiben des Buchs war eine Auseinandersetzung, mit der ich gar nicht gerechnet habe, weil ich doch eben rückblickend gemerkt habe, ja, okay, da war schon so ein Moment und da in meinem Leben und als ich 3 war und als ich 5 war und als ich 10 war, wo ich mir das auch gewünscht hätte, das mehr beschreiben zu können, was ich da gebraucht habe, was ich auch gefühlt habe. Das heißt, ich glaube, dieses Wehren gegen Religion an sich, jetzt mal grundsätzlich gesehen, was ich vor allem als Teenager und dann auch junge Erwachsene lange hatte, das war eigentlich das, was oben drauf lag. Das war diese Oberfläche, das ist alles schlecht und böse. Aber was da ganz tief drunter lag, das habe ich eben erst auch viel durch das Schreiben des Buchs dann entdecken können.
Ach, cool.
Das heißt, es war, glaube ich, immer schon irgendwie da, wenn das Sinn macht.
Ja. Spannend, ja voll.
Wo würdest du sagen, hat dein Umweg zum Glauben begonnen? War das dann irgendwo schon in der Kindheit oder es gibt ja einen entscheidenden Moment, den du in deinem Buch auch teilst, als du in der Pandemie in dieses Seminarhaus bei deinem Freund warst. Ist das so der so eine Weggabelung, die für dich auch zentral ist oder ist es ein anderer Ort?
Ich glaube, sie wurde erst in der Rückschau zentraler, als ich es damals gedacht hätte. Also was diese Begegnung schon für mich war in diesem Seminarhaus, das war ja so, dass es mir in der Pandemie wie sehr vielen ja auch sehr, sehr schlecht ging und ich da alleine gewohnt habe und da dringend mal aus meiner Wohnung auch raus musste und zu diesem Bekannten eben gefahren bin, der halt ein leeres Seminarhaus hatte, eben weil keine Seminare stattfinden durften zu der Zeit. Und wir erinnern uns, nur mit Corona-Test überhaupt jemanden besuchen durfte. Und da habe ich das ja dann gemacht und mich ja da quasi eine Woche verbarrikadiert. Und es waren auch wirklich nur er anwesend und eine Freundin von ihm, die da die Bibliothek von ihm, die Inhouse-Bibliothek sozusagen, Inventar gemacht hat. Und wir saßen dann eben zusammen und es war mir gar nicht klar, dass es natürlich Menschen gibt, die ein Kreuz tragen, die an Gott glauben, die darüber auch reden, für die es ganz normal ist, weil ich diese Berührungspunkte nicht hatte. Und dieser Freund ist auch kein Freund, den ich schon ewig kenne oder wahnsinnig gut kenne, aber es gibt ja so Begegnungen im Leben, das reicht, dass man sich 3-mal gesehen hat, aber die 3 Male waren so toll und so nah, dass man das Gefühl hat, irgendwie bekannt trifft's nicht. Also es ist da schon eine Verbindung und das war damals eben so. Und ich wusste auch überhaupt nicht, dass er eben auch gläubig ist und dass er eigentlich auch gerne austreten würde wegen dem, was passiert in der Kirche, aber eben wegen des Glaubens drin bleibt und wegen der Menschen, die dort arbeiten. Und diese Begegnung damals oder diese Gespräche, das war so ganz unerwartet für mich. Und es war natürlich dann trotzdem letzten Endes mehr eine sehr bedeutsame Begegnung wegen Frank, den ich deswegen kennengelernt habe, meinen Lebensgefährten. Andere Geschichte, etwas kompliziertere Geschichte, aber damals hatte dieser Freund mir eben seine Bücher empfohlen und dadurch habe ich Frank kennengelernt, mit dem ich heute zusammenlebe und mit dem eben auch viel wahrscheinlich nicht passiert wäre, was mein Glauben betrifft. Also es gibt mit Sicherheit Weggabelungen, die sich aber eben erst rückblickend als solche zeigen und das war sowas ziemlich sicher.
Ja.
Vielleicht einmal nur für die HörerInnen, wenn ihr mehr wissen wollt, wer dieser Frank eigentlich ist, dann habt ihr die Möglichkeit, unsere Podcast-Folge mit Frank Berzbach zu hören. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, dann hört gerne mal rein. Voll spannend, weil du bist ja im Prinzip dann aus deinem gewohnten Jahr geflohen, sage ich jetzt mal, wegen Corona so und weil das irgendwie alles zu viel wurde und bist ja dir dann aber wahrscheinlich ja irgendwie doch selbst voll begegnet dann durch das Gespräch, oder? Also für mich wirkt es so ein bisschen wie so eine Flucht vor dem, was da ist und gleichzeitig irgendwie so ein zu sich selbst wieder zurückfliehen oder so. Weißt du, wie ich das meine?
Mhm. Ja, das war auch vor Ort mit Sicherheit so, weil es hat halt schon damit angefangen, dass ich an so einem absoluten, auch psychischen Tiefpunkt war zu der Zeit. Die Pandemie war nur ein Teil davon, aber das hat natürlich viel, ich glaube, bei uns allen nochmal dafür gesorgt, dass man plötzlich das ganze Leben evaluiert, weil man nicht anders kann, weil man sitzt dann da zu Hause und in meinem Fall damals eben auch allein. Und ich habe rumgefragt bei meinen engen Freunden, ob ich irgendwo irgendwie unterkommen kann und nichts hat funktioniert, aus diversen Gründen. Und da habe ich gedacht, kann ich diesem Freund damals, kann ich dem jetzt schreiben, weil wir kennen uns ja eigentlich gar nicht gut, aber ich mach's einfach mal. Und dann habe ich dem eine Sprachnachricht geschickt und er eben so 4-5 Minuten Sprachnachricht zurück, die so freundlich und warmherzig und auch barmherzig waren. Also, dass ich ganz überrascht war, dass er keine Ausrede versucht zu finden, warum es nicht geht. Ich meine, das ist auch 4,5 Stunden von Köln weit weg, ne, sondern einfach sagt, das Haus ist leer und wie kann man bei so einer charmanten Nachricht Nein sagen? Und natürlich, du kannst ja jederzeit, komm hier hin, du kannst hier wohnen. Auch umsonst, lass ein bisschen Geld für die Putzfrau da und sonst reicht's. Also so, ne? Also einfach gesagt, sei einfach hier im Grünen. Und das war schon für mich so ein Moment. Also damit hat das angefangen, dass ich dachte, mir ging's schon besser damit, dass ich das Gefühl hatte, jemand macht mir einfach eine Tür auf. Einfach so. Mhm. Ich muss gar nichts dafür tun, so in Anführungsstrichen, ne? Und dann ist auch das zugleich auch ein Ort, wo man auch sehr gut zu sich kommen kann. Man ist da im Grünen, da ist sonst auch nicht viel drumherum. Es ist ein wunderschönes Haus. Wahnsinnig nette Gesellschaft auch natürlich und das hat richtig, richtig gut getan. Und ich habe auch lange zu der Zeit lange nicht mehr was anderes gelesen als irgendwelche Sachbücher mit irgendwelchen Selbstoptimierungszwecken, bis mir dann eben Frank Berzbachs Bücher vorgelegt worden sind von diesem Freund damals, die dann ganz viel auch nochmal bewirkt haben, was genau in die richtige Richtung ging, was ich brauchte.
Mhm. Ihr seid dann zusammengesessen. Und es ging irgendwie um die Einrichtung und er hat gesagt, ich habe die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, von Frank Berzbach gelesen. Das hat mich hier irgendwie inspiriert, diesen Ort auch der Gastfreundschaft zu gestalten. Und du hast dann auch irgendwie hungrig nach diesen Büchern gegriffen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, und das Witzige war, dass er auch, wie gesagt, er hatte da halt diese Bibliothek in diesem Seminarhaus. Und er sagte, ich habe da auch Bücher von dem, oder beziehungsweise vor allem dieses eine Buch, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und es war aber nicht da. Und er sagte, das habe ich wahrscheinlich verliehen, weil es verleiht er ständig, weil das so ein tolles Buch ist. Das war halt tatsächlich nicht dort. Das heißt, ich konnte nicht mehr vor Ort reingucken. Ich habe es aber dann direkt online mir beim Buchladen hier in Köln dann schon mal vorbestellt, damit, wenn ich dann wieder hier bin, es da abholen kann. Hatte das dann auch in 2 Wochen verschlungen und mir das nächste von ihm geholt und das nächste. Und ich glaube, dann haben wir uns auch schon kennengelernt tatsächlich. Aber ja, genau. Und es ging um die Einrichtung. Es ging darum, dass ich eben gesagt habe, wie ich zur Ruhe kommen kann dort und diese Klarheit in diesen Räumen und wie wohltuend ich das finde. Und dann hat er eben gesagt, so ja, er hat da so ein ganz tolles Buch gelesen. Das Buch ist ja kein Einrichtungsbuch, aber es geht eben um diese innere Ruhe zu finden. Und so hat er das eben damals für sich interpretiert, dass er da ganz doll drauf gehen wollte beim Einrichten dieses Hauses mit seinem Innenarchitektenfreund. Und ob Frank das jetzt so gemeint hat oder nicht, ist ja auch vollkommen egal. Aber das war das, was es zumindest bei meinem Bekannten oder Freund ausgelöst hat. Genau. So kann man dann vom Hölzchen aufs Stöckchen. Genau.
Ja. Was haben die Worte damals für dich so besonders gemacht? Sag ich mal, du bist ja mit Kirche, Glauben, Religion irgendwie auch schon davor in Berührung gekommen. Und dann ist da jemand, also die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, ist ja allen herzlich ans Herz gelegt. Das ist wirklich ein ganz, ganz wunderbares Buch. Aber es ist ja auch kein religiöses Buch jetzt in dem Sinne. Also ich glaube, da sind dann andere Bücher von Frank, die irgendwie den Glauben noch irgendwie bewusster thematisieren oder so. Aber was hat dich ausgehend auch von dem Buch und dann in den anderen Büchern, was war in dieser Sprache so anders, was dich da auf einmal dann berührt hat?
Verschiedenste Aspekte, aber zum Beispiel eben jetzt gerade auf dieses Glaubensthema zum Beispiel bezogen, da gibt's ja schon, wie du sagtest, da gibt es Bücher. Ich meine, so ein Klassiker aus den, ich glaube, 80ern, Sorge dich nicht lebe, das habe ich, glaube ich, mit 16 gelesen oder so. Ich glaube, Dale Carnegie heißt der, wenn ich mich nicht ganz irre. Und da kam schon immer mal wieder dieses Gott und beten. Und ich fand das eben als Teenager total nervig. Und ich habe gedacht, was kommt denn mir mit sowas um die Ecke? Ich will doch eigentlich so Dinge, die ich im Leben umsetzen kann und nutzen kann. Und in Franks Büchern oder auch in die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, da ist der Zugang auch, aber der ist anders. Vor allem nimmt er eben nicht nur den christlichen Glauben mit, sondern ohne, dass es jetzt so ein Potpourri ist, wie was man so meistens jetzt heutzutage mitbekommt, ein bisschen aus dem Zen, ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern wie er beschreibt, dass in diesem Kloster, wo dieser Film Die Stille, wo die in dem Kloster begleitet worden sind, in einem Schweigekloster und da wirklich kein Mensch, Mönch spricht und was auch dieses bei den Benediktinern das Arbeiten, was das bedeutet und wie man die Art zu arbeiten von den Benediktinern in das eigene Leben übertragen kann und eben aus so verschiedensten Bereichen, der hat da so eine respektvolle Sicht drauf auf diese Praktiken, ohne dass er sagt, schnapp dir davon das Beste und nutze es für dich, sondern er hat da so einen Zugang geschaffen. Das hat mich sehr interessiert, wie die das machen plötzlich. Das war nicht mehr so weit weg, sondern es war vom Menschen aus gesehen, nicht von irgendeiner Übermacht, die keiner sehen kann, sondern es war so vom Menschen aus gesehen. Der vom Menschen, der gläubig ist, der vielleicht auch eben arbeitet in dem Feld, wie er das für sich nutzt und umsetzen kann. Und das hat mich irgendwie gepackt, weil ich da nicht so drüber weggelesen habe, wie jetzt eben bei diesen anderen Sachbüchern zum Teil, sondern das sehr interessant fand, diesen Zugang. Und ja, zugleich gab es dann eben auch Themen wie das Musik, da geht es dann um Jazz und ich bin ein Kind, ein Mensch des Jazz, seit ich denken kann und ich singe auch Jazz und ich liebe Jazz in all seinen Facetten und Farben, okay, fast allen. Und darüber schreibt er eben auch, oder sein Zugang zu Schönheit. Das sind alles so Themen, wo ich denke, so, das schreibt, darüber schreibt keiner mehr. Wir gehen so viel mit so Scheuklappen durch die Welt und übersehen so viel. Und das hat er ganz wunderbar irgendwie, ja, für mich so auf den Punkt gebracht, dass ich das Gefühl hatte, da ist irgendeine Verbindung da. Und ja, über 3 Jahre hat sich jetzt gezeigt, sie war auch da.
Ja. Vielleicht müssen wir das jetzt einfach ausgehend von den Büchern, finde ich, hat sich, als wir uns darüber unterhalten haben, Kira und ich, so, man müsste einen Film darüber drehen. Du schreibst auch in deinem Buch, dass, sag ich mal, du nur so bedingt an Zufälle glaubst, sondern irgendwo, da ist ja manche Dinge, die fügen sich einfach aneinander. Und ich finde, diese Geschichte, wie du dann Frank kennengelernt hast und wie du auch dieses, wie du bist, wo du heute bist, das ist einfach unglaublich. Also, vielleicht magst du mal teilen, wie bist du dann dort gelandet, wo du heute bist, weil du auch mit Frank zusammenlebst?
Ja, also es ist tatsächlich wirklich, es fühlt sich auch im Nachhinein immer noch ein bisschen an wie ein Film. Also wir haben uns kennengelernt, weil ich, wie eben schon erzählt, bei diesem gemeinsamen Freund von uns damals im Seminarhaus war und er mir eben diese Bücher empfohlen hat. Und ich habe die sofort, als ich wieder in Köln zurück war, mir eben die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, zuerst geholt und das verschlungen. Ich konnte da so viel mitnehmen, dass es mir schon allein durch das Lesen so viel besser ging damals. Mhm. Und ich habe mir natürlich direkt, wie vielleicht viele, er schreibt ja viel über das Tee trinken, auch direkt eine ganz tolle kleine Teekanne gekauft und Tee und alles Mögliche und habe dann noch mir die Form der Schönheit, das habe ich danach gelesen. Und als ich die letzte Seite dann zu Ende gelesen hatte, da habe ich das Buch zugeklappt und gedacht, so, ich muss diesen Menschen jetzt mal schreiben. Es kann doch nicht sein, der schreibt über genau die Dinge, die mich jeden Tag bewegen und wieder darüber schreibt. Und ich dachte natürlich schon auch, wahrscheinlich denken das viele, die das lesen. Wir haben da eine Verbindung und wir sind so, der versteht mich, weil das ist ja eben so ein bisschen vielleicht auch der Fluch des Autors, dass man natürlich Menschen sehr nah ist, aber man selbst die Menschen ja nicht kennt, die es lesen und was es auslöst. Und ich habe es dann trotzdem gemacht. Ich habe ihn auf Instagram gefunden und ihm dort geschrieben, weil er in Die Form der Schönheit auch darüber schreibt, wie schön es ist, Briefe zu schreiben und mit einem Füllhalter zu schreiben, statt mit dem iPad oder was auch immer. Und auch nochmal gemerkt, das stimmt, wie schön ist das eigentlich, wenn man mal ganz bewusst einen Stift und Papier zur Hand nimmt und darauf schreibt, anstatt irgendwo reinzutippen. Und dann habe ich ihn auf Instagram gefragt, ob ich ihm einen Brief schreiben dürfte, weil er mich da so inspiriert hat, das zu tun und ja, mir so viel auf dem Herzen liegt, was ich ihm aber eben nicht virtuell bei Instagram reinschreiben möchte. Mhm. Und dann schrieb er ziemlich schnell zurück, kannst du gerne machen oder du kommst auf einen Tee vorbei, ich bin gerade in Köln. So, okay. Ja, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und dann dachte ich so, okay, wir verstehen uns ziemlich gut. Und wir kamen auf das Thema Musik und dann habe ich ihm erzählt, dass ich Musikerin bin und habe ihm irgendwie ein paar Clips gezeigt, also geschickt auf Instagram, wo ich gesungen habe. Und dann war der erste Clip ein Lana Del Rey Song und ich wusste ja da noch nicht, dass er auch so Lana Del Rey Fan ist. Und ich meine, auch da, ne, es sind erstmal viele, erstmal spricht gar nicht alles unbedingt dafür, dass das jetzt so eine Verbindung ist. Aber die hat sich dann in den, ich glaube, 3 Tagen, die wir geschrieben haben, dann doch sehr gezeigt, dass wir da wirklich sehr auf einer Wellenlänge sind. Und dann wurde aber aus dem Tee mittags ein Weinabend, weil ich an diesem Samstag nämlich noch ein Seminar hatte, wo ich hin musste. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, das, ich kann mittags nicht. Und so meinte er, dann komm halt abends vorbei, wenn es dich nicht stört, meine kleine Tochter ist da. Und dann dachte ich, ja gut, ich kenne den Mann jetzt ja nicht, aber wenn seine Tochter da ist, das klingt jetzt nicht gruselig oder sowas. Normalerweise wäre es vielleicht nicht zu Männern in die Wohnung, aber ich habe ja dann schon auch gesehen im Internet, man kann ihn ja googeln, wer das ist. Das ist ja kein anonymer Mensch. Und dann dachte ich, okay, wenn seine damals 10-jährige Tochter zu Besuch ist und so, das wird bestimmt nett. Und dann war es das auch. Also ich bin dann gefahren Samstagabend und haben uns da kennengelernt. Und seine Tochter guckt aus der Tür und sagte, hallo und gute Nacht. Und ich dachte, so ist die süß. Und heute ist sie 14. Und ja, dann haben wir da echt lang gesessen und Wein getrunken und Schallplatten gehört. Er hat mir seine Jazzsammlung gezeigt. Und dann war das irgendwie hoppla die Hopp, haben wir uns verliebt und wurden ein Paar. Und jetzt ist das...
Das ist so der Traum jeder Leseratte, glaube ich.
Ja, das war auch ganz unverhofft und unerwartet. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch schon ein halbes Jahr später zusammengezogen, beziehungsweise ich zu ihm, weil ich in einer unfassbar teuren Wohnung hier gewohnt habe, was einfach dem geschuldet war, dass ich so dringend damals auf der Suche war, dass ich einfach genommen habe, was ich gekriegt habe und ich wollte aber unbedingt da raus. Und ich hatte so einen 2-Jahres-Mindestmietvertrag und als diese 2 Jahre rum waren, habe ich dann mit Frank gesprochen, gesagt, entweder suche ich mir jetzt eine neue Wohnung direkt oder ich komme erstmal zu dir oder wie machen wir das jetzt? Und Frank war sofort, nee, du ziehst jetzt erstmal zu mir. Also wenn du möchtest. Und ich so, okay. Sind wir tatsächlich nach einem halben Jahr auch schon, bin ich zu ihm in unsere kleine süße Wohnung gezogen. Und unsere, also klein, die war eigentlich perfekt für 260 Quadratmeter in Köln-Sülz. Die war sehr süß. Ja, und dann haben wir da dann zusammen gewohnt. Und dann ist meine Mutter aus ihrer sehr schönen Wohnung, in der ich gerade sitze, ausgezogen. Und dann sind wir zusammen hier reingezogen. Und das ist jetzt alles schon über 3 Jahre her. Und wir sind sehr glücklich. Jetzt habe ich auch ein Buch geschrieben auf sein Gutmachen hin.
Cool.
Ich finde, das ist so ein schönes Bild, wie man gemeinsam irgendwie über sich hinauswachsen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat ist da auch einfach jemand, der mich da sehr, das steht auch nochmal in der Danksagung des Buchs ja drin, er hat mich so bestärkt darin, das auch zu tun. Also es war zum Beispiel auch, fand ich ganz interessant, in dem Prozess des Schreibens überhaupt nicht so, als hätte der von mir jede Seite gelesen, bevor das Manuskript abgeschickt war, sondern ich habe ihn die ersten, weiß ich nicht, 3, 4 Kapitel so nach und nach immer lesen lassen, weil ich irgendwie das schon das Gefühl hatte, ich brauche mal jemanden, der meinem kritischen Hirn das sagt, das interessiert doch alles keinen, mir mal sagt, so täusche ich mich da jetzt? Also ich brauchte mal natürlich dieses Urteil von draußen, aber er hat ganz bewusst gesagt, er will überhaupt gar nicht alles davon lesen und hat erst das finale Buch auch wirklich gelesen, als es dann draußen war, weil er sagte, er möchte das Ganze, das ist meine Schreibe und er möchte es nicht verfälschen oder sowas. Und das war auch so. Ich habe mich da sehr auch wertgeschätzt gefühlt in dem ganzen Prozess. Also absolut.
Ich habe mich gefragt, nachdem du sozusagen mit Frank gezogen bist und so bis heute ist da ja auch noch ein bisschen Zeit vergangen, die finde ich auch noch ganz spannend ist, aber auf dem Weg dorthin, um dann zu sagen, okay, dass du für dich diese Aussage treffen kannst, ich glaube, welche Fragen würdest du sagen, musstest du da für dich klären? Welche Fragen haben dich da auf diesem Weg begleitet? Was musstest du da irgendwie bearbeiten, um dann wirklich zu dieser Aussage zu kommen, okay, jetzt, ich glaube, was hat dich da begleitet?
Auf jeden Fall ganz stark das Schreiben des Buchs, was überhaupt gar nicht eigentlich so geplant war oder nicht dazugehörte. Weil wenn man, es ist ja sehr autobiografisch, oder eigentlich ist alles da drin ja autobiografisch, was ich schreibe. Und wenn man sich in der Rückschau so viele Momente und Stationen meines Lebens anguckt, zu merken, entweder da habe ich durch dieses Tal habe ich es irgendwie durchgeschafft aus eigenem Antrieb heraus oder wie viel davon war eigener Antrieb oder es gibt diese Geschichte mit meinem Opa, das ne, mit diesem Blindgänger, der auf das Bett seines Bruders gefallen ist im Krieg und nicht explodiert ist. Diese Momente, diese Geschichten und diese Geschichte zum Beispiel habe ich auch erst gehört, als ich, das war Weihnachten das Jahr davor, also ich kenne die noch gar nicht lang, aber da habe ich auch gedacht, was ist das denn für eine, wieso höre ich das denn jetzt erst? Nach so vielen Jahren höre ich diese Geschichte und zu denken, ja, wenn dieses Ding explodiert wäre, dann hätte es ja meine Mutter nicht gegeben, mich nicht gegeben, dann hätte es alles Mögliche, ganz viel nicht gegeben. Und natürlich, es gibt Fälle, also da hatten Menschen nicht so viel Glück, sage ich jetzt mal. Das ist ganz klar. Aber ich habe gemerkt, als ich das runtergeschrieben habe, ich hätte das nie so betiteln können mit dem Ich glaube. Aber ich habe es mir immer gewünscht, dass ich das kann. Und ich glaube auch, dass ich das konnte. Ich konnte es nur nicht richtig beschreiben, was das denn war. Und ich glaube, dass sich das sehr viel gestützt hat und auch dieser Weg zum Glauben durch die Menschen, die mir dabei begegnet sind. Weil diese Begegnungen, und das ist eben was, woran ich sehr stark dran glaube, ist eben, dass es mehr geht als das, was wir nicht sehen können oder ja, um, ich sag mal, eine höhere Macht, sondern auch die Begegnungen, die wir haben und die Menschen, die da uns mit prägen. Und manchmal sind es ja die kleinsten Momente, wie eben da in dem Seminarhaus sitzen bei einem Bierchen. Also, dass das wie so ein roter Faden einen so geleitet dahin. Und ich denke, ja, dafür sind wir Menschen doch irgendwie, wir haben alle eine Verbindung und die ist da. Und die können wir nicht sehen und die können wir nicht auch nicht erzwingen oder vorhersehen, so rum. Aber deswegen, ich glaube, es gab gar nicht so den einen großen Moment, wo ich sage, so jetzt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ich bei meiner Taufe von Anfang bis Ende durchgeweint habe und so berührt war davon, wie aufgenommen ich mich gefühlt habe in dem Moment. Das war nochmal so eine innere Explosion dessen. Das war eine ganz starke Erfahrung, bei der ich auch sehr froh bin, dass ich sie machen konnte. Weil wäre ich als Baby getauft worden, dann hätte ich die natürlich so nicht machen können. Aber das hat das nochmal ganz doll in mir bestätigt, so dieses, ja, das ist alles richtig und hier ist zu Hause. Also so hat sich das angefühlt.
Der Schritt von ich glaube zu ich werde Teil der Kirche ist ja dann aber nochmal ein großer. Also du hast ja bei deinem Freund, dem das Seminarhaus gehört, beschrieben so, ja, er struggelt eigentlich eher damit, in der Kirche zu sein, aber gerade weil er glaubt und weil er irgendwie auch diese Gemeinschaft so genießt, bleibt er halt trotzdem drin. Und bei dir ist ja genau der gegenteilige Schritt. Also du warst ja gar nicht drin, sag ich mal, und bist aber reingegangen. Wie kam es dazu? War das einfach eine logische Konsequenz dieser Gefühle und dieser Zugehörigkeit oder war das schon auch nochmal so ein Ringen? Weiß ich nicht.
Ich glaube, ein Ringen war es nicht so richtig, weil ich bin nicht so der Mensch, der so um so entscheidende Fragen ringt. Also ich bin eher ein entweder ja oder nein, aber es gibt nicht so viel irgendwie, was dazwischen bei mir ist. Also Frank sagt auch immer so, entweder, also wenn du was machst, dann machst du es zu 100% und dann meinst du es auch so. Und das ist etwas, was er bei mir schätzt. Das ist nicht irgendwas, was von einem Druck oder einer gesellschaftlichen Erwartung heraus oder sowas entsteht, sondern das muss ganz doll in mir spürbar sein. Ich sage so, das mache ich und das will ich und dann mache ich das auch. Und das hat sich bei dem Kircheneintritt so ganz deutlich so angefühlt, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, mit Glaube, Kirche, Christentum, all diesen Bereichen, hatte ich das Gefühl, ich will das auch richtig machen. Also ich möchte nicht bei der queeren Kirche mitlaufen, aber mit der Kirche nichts zu tun haben. Also beim Christopher Street Day ist ja die queere Kirche hier in Köln, ist da mitgelaufen bei der Parade und da war ich dann eben auch dabei vor meiner Taufe. Also da habe ich auch schon den Entschluss gar nicht gefasst. Oder ich gehe hier zu den Kochabenden von der Kirche, ohne dass ich so da wirklich dazugehöre. Ich habe mich so gefühlt wie so eine Zuschauerin dessen, die sich da so ein bisschen rein, ja, wie so mit so einem Guckloch da ein bisschen damit mitspielt. Aber dann dachte ich, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, das mit diesem Abstand auch zu machen. Also wenn, dann will ich das richtig. Dann möchte ich hier auch wirklich dabei sein und auch anbieten können, was zu tun und auch da irgendwie aktiv zu sein, irgendwie wen zu unterstützen oder was auch immer. Dann habe ich eben auch, wie halt eben den Diakon Tobi, der mich ja dann getauft hat, auch Menschen kennengelernt, die für und in der Kirche arbeiten. Und ich dachte ja, die sind dann natürlich nicht wie Arbeitskollegen, aber ich möchte die auch gerne unterstützen. Ja. Also sowas wie... Wenn die Leute sagen, ich zahle doch keine Kirchensteuer, weil die Kirche ist so böse, denke ich ja, was ist denn mit denen, die davon auch bezahlt werden, die wirklich einen sehr guten Job machen? Also jetzt mal rein auf so einer Ebene, die jetzt gar nicht tiefgründig gläubig ist, aber wo ich auch dachte, das ist unterstützenswert, dass man da das aktiv mitgestalten möchte. Und auch was Frank gesagt hat, ich kann doch nicht meckern, wenn ich von draußen drauf gucke. Ich kann meckern, wenn ich drinnen bin und drinnen versucht habe oder versuche, etwas zu ändern. Aber von außen ist es ja leicht zu sagen. Also das war so ein Gedankengang, dieses, ich möchte da wirklich nicht nur ein Zuschauer sein, ich möchte da mittendrin sein und die Möglichkeit haben. Und wenn ich im Gottesdienst sitze, auch bei der Eucharistie, ich möchte die mit feiern können, weil ich möchte das alles wirklich feiern können und nicht nur Zuschauer sein, sondern da wirklich mittendrin sein können. Und deswegen für mich war das dann irgendwann schon eine logische Konsequenz aus mir innerlich heraus, aber nicht, weil ein Erwartungsdruck war, auch von Frank gar nicht. Der ist ja auch katholisch, ja. Ich bin ja evangelisch.
Ja, ja.
Ne, das ist ihm auch ganz wichtig und das ist auch so. Er hat absolut gar keine Bewegung dahingehend gemacht, dass er versucht hat, mir zu sagen, lass dich doch mal taufen. Also gar nicht, das wird ihm gar nicht in den Sinn kommen. Er hat das ganz für mich das so entdecken lassen.
Ja,
ja. Ja.
So hatte sich das dann ergeben.
Wieso evangelisch? Also weil deine Geschichte, wir springen gerade so ein bisschen, sorry dafür, aber ich glaube, du hast ja dieses Dinner gehabt mit einem Abt und der war ja auch katholisch, soweit ich weiß, und eben Frank ist katholisch und so. Und hat es feministische Gründe oder gibt es da auch noch andere Gründe? So ein bisschen weiß ich ja schon. Aber.
Ja, mit Sicherheit auch. Also das war so ein bisschen der Begriff, mit dem ja dann die Leute in der Kirche viel kokettieren, ist ja der Verein, unser Verein, der Verein der Katholiken, der Verein der Evangelischen. Ich hatte so das Gefühl, okay, wenn ich zu diesem Verein gehören möchte, welche Seite entspricht mir denn menschlich mehr oder von meinen Werten her? Weil grundsätzlich, ich finde es, ich habe sehr interessant, fand ich das eben von außen viel mitzubekommen, wie es dann eben doch auf beiden Seiten diese Unterschiede ständig gemacht werden. Für mich ganz irritierend, weil ich dachte, sind wir nicht alle Christen unter Gott und ist das nicht eigentlich egal? Mhm. Aus heutiger Perspektive, ne? Das von früher reden wir ja gar nicht, aber aus heutiger Perspektive fand ich das dann immer so merkwürdig. Ich dachte, wir glauben doch eigentlich alle an das Gleiche. Nur die Organisationsstruktur ist eine andere. Und mich da dazu überlegen, welche Organisationsstruktur oder Organisation ich persönlich da für mich in Anführungsstrichen passender fand, war dann schon bei der evangelischen Kirche das so, dass ich eben wusste, ich meine, Diakon Tobi, der mich getauft hat, ist ja auch verheiratet mit einem Mann. Da hängt eine große Regenbogenflagge an der Kirche. Frauen können da eben auch ganz viel machen, was in der katholischen Kirche halt eben nicht geht. Und da sind die Hürden einfach sehr viel höher, natürlich durch Rom, da bestimmte Änderungen und Reformen voranzutreiben. Und ich habe schon gesehen, auch hier in Köln, St. Peter ist ja so eher Franks Gemeinde, ist ja eine Jesuitenkirche. Die machen ganz viel queere Kunst und die versuchen natürlich auch ganz viel das zu durchbrechen, was sie in Anführungsstrichen nicht dürfen oder nicht sollen. Also ich weiß, dass es diese Versuche gibt, aber ich hatte schon das Gefühl, also dass die evangelische Kirche mir dahingehend näher ist, ohne dass ich eben, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, diesen theologischen Hintergrund jetzt genau hätte.
Ja, ich finde es irgendwie auch voll anrührend, wie du das berichtest, auch mit, also deine Begegnungen mit dem Diakon Tobi und auch, wie du Kirche beschreibst. Ich habe in einem Buch das Ziel von Kirche laut dem Diakon Tobi gefunden, dass Menschen immer ein paar Zentimeter größer aus der Kirche rausgehen sollen, als sie reingekommen sind. Wo findest du diese Orte für dich im Glauben? Also ist es der Gottesdienst oder dann der Kochabend oder wo findest du diese Orte für dich, wo du ein paar Zentimeter größer rauskommst?
Tatsächlich auf jeden Fall genau die beiden, die du gerade gesagt hast. Also beim Gottesdienst auf jeden Fall. Also wir sind jetzt nicht jede Woche im Gottesdienst, ne, das nicht. Aber ich merke schon sehr, wenn es gerade wieder ein bisschen schwierigere Zeiten auch sind, dass das Bedürfnis wieder ganz groß ist, da auch hinzugehen und da zu sein, weil ich im Gottesdienst merke, egal ob das jetzt in Anführungsstrichen Frankskirche, also in St. Peter ist, beim katholischen Gottesdienst oder in meiner Gemeinde beim evangelischen Gottesdienst, es ist jedes Mal so, dass ich merke, diese eine Stunde dort vergesse ich auch völlig, was mich vorher irgendwie runtergezogen hat oder was mir Sorgen bereitet hat oder all das ist in dieser Stunde gar nicht da, sondern der Fokus ist erstens ganz woanders und zweitens finde ich es sehr wohltuend, dazuzuhören, da zu sein und eben auch diesen Moment, man weiß, die Leute, die hier sitzen, gerade im Gottesdienst, wir kennen uns nicht, aber wir sind alle wegen der gleichen Sache hier und uns verbindet unser Glaube und uns verbindet auch dieser Moment und auch eben am Ende des Gottesdienstes sich dem Sitznachbarn vorne, hinten und zur Seite einmal zuzuwenden und die Hand zu geben und sich gegenseitig Frieden zu wünschen. Das macht alles wett, was mir vorher so Sorgen gemacht hat, weil ich irgendwie genau weiß und spüre, hier ist immer dieser Zufluchtsort und hier darf man immer sein und hier darf man sein, wie man ist und uns verbindet halt da eben der Glaube untereinander und das ist jedes Mal danach das Gefühl, dass ich merke, mir geht's viel besser und ich fühle mich aufgefangen und konnte mich auch fallen lassen. Und auch dieses Problem, was ich vielleicht vorher sehr groß gemacht habe, wird auch viel kleiner oder ich kann dadurch etwas lösungsorientierter auch werden, merke ich. Es ist wie so ein Nebel, der dann so geklärt wird, wenn man im Gottesdienst sitzt. Und das gibt mir dann wirklich unglaublich viel und deswegen das, die Worte von Tobi, das war ja auch bei meiner Taufe, das gesagt hat, da ging es darum, dass eine Freundin von ihm gesagt hatte irgendwie, sie hat das Gefühl, wenn sie im Gottesdienst, das sei ein Depressionsverstärker. Und er meinte, das ist für ihn persönlich als jemand, der da den Gottesdienst hält, gesagt, nee, das ist genau das, was es nicht sein soll. Mein Ziel ist, dass der Gottesdienst eben dazu führt, dass man 5 Zentimeter größer rauskommt, als man reingekommen ist. Und das schafft er und das schafft für mich. Zumindest habe ich da vielleicht einfach ein großes Glück mit den beiden Gemeinden, die wir haben, dass es jedes Mal so ein Gefühl ist, mit dem ich da rauskomme. Und die Kochabende, die sind mit Start with a Friend zusammen. Das ist so eine Organisation, die Locals, Leute vor Ort, verbindet mit Menschen, die Fluchterfahrung haben. Und es ist keine Hilfsorganisation, sondern eine, die eigentlich möchte, dass da Freundschaften entstehen und dadurch interkultureller Austausch entsteht. Also es geht jetzt nicht darum, dass man wie jetzt beim Ehrenamt irgendwie Behördengänge hilft oder bei solchen Sachen, sondern wirklich dort Freunde findet. Und es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Organisation, die ich eben wirklich unbedingt ans Herz legen möchte. Die haben auch ganz viele Sitze in ganz Deutschland und einer ist eben hier in Köln. Und die machen zusammen mit der Antoniterkirche, die ja meine Gemeinde hier ist, alle 2 Monate diesen Kochabend. Der findet dann in der Kirche statt, also im Gemeindezentrum von der Kirche. Und da sind dann sowohl Leute aus dieser Start with a Friend Community, die nicht religiös oder ne, kirchenfinanziert ist, sondern die wird ganz anders finanziert. Aber die Kirche bietet die Räumlichkeiten dafür an und es können eben auch Leute aus der Gemeinde dazu kommen. Und so verbindet sich das ganz schön. Und da bin ich eigentlich immer, wenn es der Terminkalender hergibt, also tatsächlich bin ich nur einmal nicht hingegangen, weil ich krank war, und sonst gehe ich ja wirklich immer hin, weil das so eine tolle Erfahrung ist, weil du merkst, hier sind natürlich muslimische Menschen, hier sind Christen, wir kommen alle zusammen, wir kommen alle nicht von hier und trotzdem wissen, wir sind ja verbunden miteinander. Und dass das so möglich ist und möglich gemacht wird, das ist unglaublich schön. Also das gibt mir auch ganz viel Hoffnung, dass es das gibt, Gott sei Dank.
Stark. Ich finde das so cool, weil wie du das beschreibst, ist so irgendwie, da ist Gemeinschaft, da sind Menschen da, da gibt's was zu essen. Du schreibst von Musik, die für dich eine Rolle spielt, von Geborgenheit und Zugewandtheit und also irgendwie so, als hätte Glauben einen Körper. Also weil der Untertitel eines Buches lautet Mein Umweg zum Glauben und es kann ja entweder ein Nomen sein oder einfach eine Aktivität, irgendwie etwas, was man tut. Und also ich finde, da ist es so ein Tun, so und da ist es so angereichert. Also es ist irgendwie so schön und ja, wie du das beschreibst, auch was es dir gibt und welche Rolle Gefühle dabei haben. Es füllt das Ganze mit Leben.
Mhm. Ich finde, das ist interessant, dass du sagst, dass man das Wort so oder so lesen kann, weil Glaube ist für mich auch eine Handlung, weil ich habe ja auch mit Menschen, also Menschen erlebt, die eben seit Geburt an in der Kirche sind, die aber nachdem sie das Buch gelesen haben, zum Beispiel gesagt haben, es hat mir letztens auf einer Lesung jemand gesagt, dass erst dadurch wieder dieser Person bewusst geworden ist, was bedeutet das denn für mich? Also nicht nur, ich gehe dahin, weil ich bin es gewohnt, ich singe die Lieder, weil ich bin es gewohnt, ich höre die Predigt, weil ich bin es gewohnt, sondern da wieder in so ein Fühlen reinzukommen und durch das Fühlen auch in ein Handeln reinzukommen. Und dass das eigentlich, glaube ich, das ist, was Glaube bewirken kann, nämlich eine Handlung zu sein, die dann im Idealfall zu guten Dingen führt.
Ja, ja.
Ja, das passt voll zu dem, was ich dich gerade fragen wollte, weil du bist ja in einer voll geschichtsträchtigen Kirche getauft worden, wenn man das so sagen kann. Die Antoniterkirche in Köln ist ja auch deshalb so bekannt, weil da das politische Nachtgebet stattfand, also ganz prägende Personen oder initiiert sozusagen durch Dorothee Sölle, Fulbert Stefanski oder auch Heinrich Böll, also irgendwie große politische Namen oder auch theologische Namen. Und jetzt auch das, was du erzählt hast von diesem Kochabend, das hat ja auch irgendwie eine politische Dimension, also eine realpolitische sozusagen. Würdest du sagen, oder inwiefern würdest du sagen, ist dein Glaube politisch?
Oh, ich glaube, er ist sehr politisch. Für mich als jemand, der da jetzt erst so bewusst zu gefunden hat, ist es unmöglich, das zu trennen. Auch das mag vielleicht auch in eben der Gemeinde liegen, weil die Antoniterkirche ist sehr engagiert in vielen Bereichen. Wie gesagt, die riesengroßen Regenbogenflaggen draußen sind auch ein politisches Statement natürlich. Die sind für eine Kirche sogar noch mal mehr, als wir das sonst irgendwer macht. Aber das macht auch Probleme. Also es macht selbst hier in Köln, was ja eine sehr, sehr, sehr tolerante und offene Stadt ist, ist das politische Klima. Ich bin ja noch verwöhnt dahingehend, also meine politische Meinung her bin ich hier verwöhnt, dass hier, wo ich lebe, schon eigentlich die meisten einer Meinung sind, nämlich dass eine Regenbogenflagge ganz toll ist, wenn eine Kirche das draußen hängen hat. Aber es gibt Akteure, die versuchen, also gerade freikirchliche Akteure, die vor der Kirche stehen, die gar nicht zur Kirche, natürlich zur Antoniterkirche gehören und versuchen, die Leute abzufangen und sagen, da drin lebt der Teufel. Das ist ganz verrückt, dass das koexistiert hier, dass da ganz doll versucht wird, das zu unterbinden und ja, auch tatsächlich eben auch mit den Kochabenden. Ich habe vorher, also bevor ich Start with a Friend tatsächlich über die Antoniterkirche, weil die das Sommerfest zusammen gemacht haben, habe ich Start with a Friend gar nicht gekannt. Und vor Start with a Friend habe ich, was gar keinen anderen Grund hat, als dass es sich nie ergeben hat, ich hatte keine muslimischen Freunde. Das hat sich nicht ergeben. Und plötzlich erlebe ich da ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Ich lerne auch mehr, denn natürlich über das, was denen wichtig ist, mit denen ich da zusammen koche oder über die Landeskultur. Aber eben auch, ich hatte das beim letzten Kochabend, da war ich kurz draußen auf dem Flur, weil ich eine Sprachnachricht abgehört habe. Und dann kam zwei von den Leuten da kam raus, weil sie einen Platz zum Beten gesucht hat. Also eine Muslima, die eben zu diesem Abendgebet, was zu dem Zeitpunkt stattfindet, von der Uhrzeit her einen Platz gesucht hat. Und dann hat die sich da in den Flur gesetzt und ihren Teppich ausgelegt und habe ich so gesagt, Entschuldigung, ich kann ruhig kurz weg. Und die so, nee, ist kein Problem, bleib einfach sitzen, alles gut. Und hat sie das halt da kurz gemacht und ist dann wieder zum Kochen gegangen. Und dachte, das ist gelebter Glaube, die Uhrzeit ist gerade wichtig und dass es hier passiert, ist wichtig, aber ich darf auch dabei sein. Also es war überhaupt nicht diese Trennung, die wir ja gesellschaftlich so extrem erleben die ganze Zeit. Das gibt es da gar nicht, sondern ich habe dort mit denen zusammen das Zuckerfest gefeiert, das Opferfest gefeiert. Ich habe dann selber auch was zu essen mitgebracht und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das nie vergessen, dass wir auch alle mit verschiedenem Glauben auch zusammen existieren können und dass das sehr wohl funktionieren kann. Und deswegen ist es für mich eben nicht trennbar. Also mein Glaube ist eben auch mit Politik nicht trennbar. Auch meine Werte sind es nicht. Und das ist auch was, worüber ich mit Frank lange geredet habe, bevor das alles für mich losging. Als wir uns relativ neu kennengelernt haben, haben wir eigentlich eine ganze Nacht durchdiskutiert, weil ich mich so gesträubt habe dagegen, dass Frank gesagt hat, ob du willst oder nicht, deine Werte sind zutiefst christlich, die du vertrittst. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, auch Glaube, Liebe, Hoffnung, wonach ich leben möchte. Und ich habe gesagt, nein, sind sie nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Er sagt, ja, aber es ist so, ob du möchtest oder nicht. Und ich glaube eben auch sowas, ne, was jeder kennt wie Nächstenliebe, man kann das nicht leben, wenn man nicht, das hat einfach mittlerweile auch mit Politik sehr viel zu tun. Und auch die Trennung, die da sowohl religiös als auch menschlich, gesellschaftlich, sexuell, auf Sexualität bezogen gemacht wird, das funktioniert nicht. Trennung funktioniert sowieso nie, glaube ich. Ja.
Ich finde es super spannend, weil du auch, also sozusagen, wie du deinen Weg beschreibst, in deinem Buch sagst du, davor hat es keine Grauzone gegeben. Ist Kirche auch für dich irgendwie ein Ort, wo du sagst, du lernst irgendwie Schattierungen und Grau kennen und lernst irgendwie Ambivalenzen auszuhalten, Verschiedenes zusammenzuhalten? Also ist das ein Ort, wo du das irgendwie auch einüben kannst?
Ich glaube, dass ich bisher an den Punkt noch gar nicht gekommen bin, dass ich das Gefühl habe, ich muss was aushalten, weil ich eben, ist zumindest meine Erfahrung in diesen beiden Gemeinden, in denen ich mich aufhalte, dass alles so weltoffen ist und genau die gleichen Dinge kritisiert werden, die ich auch kritisiere. Sei es jetzt eben die Missbrauchsskandale, da ist keiner, der das unter den Teppich kehrt. Und er sagt ja, darüber reden wir nicht, sondern wird zum Teil sogar offen in der Predigt drüber gesprochen. Dass das auch etwas ist, was natürlich für die Menschen, ob die jetzt Pfarrer sind oder ob Diakonen sind oder ob die Gemeindemitglieder einfach nur sind, dass das für die ganz problematisch ist. Und ich habe früher gedacht, bevor ich Menschen kennengelernt habe, die zur Kirche gehen, alle, die in die Kirche gehen, finden das okay oder haben da kein Problem mit oder behaupten, der Missbrauch sei nie passiert. Also ich habe, ohne dass ich mit den Leuten geredet habe, denen eigentlich schon sowas übergestülpt und so sind die. Und ich habe erst da drin gemerkt, das ist ja überhaupt nicht so. Wir sind ja alle einer Meinung, was das betrifft. Und deswegen habe ich diese Ambivalenzgefühle gar nicht gehabt, weil, wie gesagt, ich da überhaupt nicht mit konfrontiert worden bin, dass man da anderer Meinung zu ist. Ich glaube, das verspüren eben viel mehr die Menschen, die sich ihr Leben lang der Kirche verschrieben haben und dann das alles jetzt aufgekommen ist. Die haben, glaube ich, ein viel größeres Gefühl, so ein Störgefühl, wie kann man das jetzt miteinander vereinbaren, als ich, die da jetzt irgendwie von außen dazugekommen ist, mehr oder weniger. Ja, ich glaube, das ist ein großes Glück, weil es hat sich nie so angefühlt, wie als müsste ich dagegen irgendwas agieren. Das hatte ich eher in der Vergangenheit. Also wenn ich, das schildere ich auch im Buch, auf einer Hochzeit, ich habe zweimal auf Hochzeiten gesungen in Kirchen. Ich mache das manchmal so nebenberuflich, dass ich auf Hochzeiten singe. Und das war beides evangelische Trauungen. Und beide Male war der Pfarrer mir gegenüber so abwertend und so unfreundlich und hat genau das eigentlich bestätigt, was ich dachte, ja, so sind die Kirchenleute in Anführungsstrichen. Wirklich ganz abfällig darüber, dass ich das Gesangsbuch nicht auswendig kann, dass ich die Sachen da nicht mitsingen kann. Woher soll ich es kennen? Ich habe das halt nie in der Hand gehabt.
Ja, ja.
Der wollte, ja, hier, wenn wir hier die Lieder singen, dann stellst du dich hier ins Mikrofon und singst das mit. Und ich habe gesagt, ich bin erstens nicht dafür bezahlt, dass ich das tue. Ich bin hier als Dienstleisterin vor Ort. Und zweitens kenne ich diese Lieder nicht und ich werde sie nicht am Mikrofon mitsingen. Und da hatte ich mit ihm wirklich eine Diskussion. Er sagt, Mädchen, das stelle ich nicht so an, das kann jeder.
Boah.
Also ich so dachte, hoppla. Genau, das ist mir aber danach auch nie wieder so passiert. Aber das war damals, war ich halt auch, ja, schön. Du bist genau das, was ich glaube, was ich hier erwarte, ja, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wir haben Gott sei Dank dann später Leute dieses Bild auch wirklich sehr schön korrigieren können. Aber ja.
Ach ja. Aber um vielleicht nicht zu Anti-Helden, sondern zu positiven Heldinnen zu kommen, gibt's für dich Heldinnen des Glaubens? Wenn ja, wer sind die? Also in deinem Buch, weiß ich, erzählst du von einer Person, aber vielleicht fällt dir ja auch, also genau, ich stelle die Frage einfach ganz offen. Gibt es für dich Heldinnen des Glaubens?
Heldinnen des Glaubens, Heldinnen des Glaubens, da müsste ich gerade drüber nachdenken. Also auf jeden Fall die Menschen, denen ich begegnet bin auf dem Weg zur Taufe. Der Diakon Tobi, definitiv, und sein Mann, der auch Tobias heißt, weil die das nicht nur beruflich leben, sondern in jeder Begegnung tun. Mhm. Also in jeder Begegnung einem fast entgegenschlägt, aber im Positiven dieses Herz entgegenschlägt. Also man hat das Gefühl, was man so kennt, ne, dieses brennende Herz, dass es denen wirklich irgendwie auf die Stirn platziert ist, wenn die einem nur entgegenkommen. Also man spürt das bei denen ganz, ganz, ganz stark, dass die einen so aufnehmen und so diese Herzlichkeit, die habe ich so auch noch nie erlebt. Also das ist für mich, die leben das durch und durch. Der Diakon Tobi ist jetzt nicht in der Antoniterkirche, der ist jetzt zu seinem Mann gezogen und arbeitet jetzt woanders, aber trotzdem ist es, wenn man sich dann hin und wieder noch eine Sprachnachricht schickt, das überträgt sich selbst übers Handy. Also diese Art der Begegnung, da ist so viel Menschlichkeit und so viel Liebe auch drin, selbst wenn man sich eben nicht so kennt eigentlich und lange kennt. Und es gibt Menschen, die kenne ich ewig, bei denen überschlägt diese Liebe nicht so wie dort. Also in der Art und Weise, wie man sich begegnet. Also die auf jeden Fall sehr stark, ja.
Jetzt hast ein Buch geschrieben, Texte sind dir wichtig. Du bist auch mit einem Schriftsteller zusammen und du liest die Bibel. Ein Buch, was ja auch irgendwie komplexe, komplizierte Geschichten hat. Was bedeutet dir dieses Buch und wie gehst du auch mit diesen Texten um?
Ich habe ja vorher nie die Bibel gelesen, in meinem ganzen Leben nicht, bevor das Ganze rund um die Taufe losging, weil ich da überhaupt gar keinen Bezug zu hatte und auch dachte, das lesen nur Bekloppte. Ich sage das jetzt absichtlich so, weil ich war so salopp auch unterwegs. Also es wäre jetzt verfälscht zu sagen, ich hätte das nicht so gesehen oder auch so auch ausgesprochen. Allerdings hätte ich das jetzt nie Gläubigen gegenüber getan. Ich habe das immer so für mich. Aber als ich dann eben doch im Zuge der Taufe und eigentlich auch schon vorher in Münster-Schwarzach mal drin rumgeblättert und ein bisschen gelesen habe und auch mehr einfach darüber wusste, also was ist die Bibel, woher kommen die Schriften, warum, in welchem Kontext sind die niedergeschrieben worden und so weiter und so fort, dass dieser historische Erfahrungsschatz, der da ja auch niedergeschrieben ist, dass ich das wahnsinnig spannend fand und auch ich Geschichte grundsätzlich, ich wünschte, ich könnte es studieren Vollzeit, weil ich das sehr, sehr liebe, mich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich passiert ist in der Vergangenheit. Aber es ist einfach ein sehr, sehr großes Feld. Das macht man mal nicht so nebenbei. Und bei der Bibel auch mal die Stellen, die man so kennt, ich meine, die Bergpredigt, da kommt man, auch wenn man nicht in die Bibel geguckt hat, trotzdem irgendwie nicht dran vorbei in der westlichen Kultur und sei es durch Zitate in Film, Musik, was auch immer. Das dann wirklich mal, die ganze Bergpredigt mal zu lesen und den Kontext und ja, wie soll ich sagen, das ist ja auch von Menschen im Exil aufgeschrieben worden ist, die eigentlich wieder so geträumt haben von ihrer, also nicht die Bergpredigt, sondern jetzt grundsätzlich, die eigentlich zurück in ihre Heimat wollten und wie sie sich das erträumt haben und was da alles mit reinspielt, fand ich wahnsinnig interessant und auch sehr schön. Und ich meine, genauso würde ich es heute immer noch machen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wir Bücher interpretieren und Bilder interpretieren, also in Deutsch vor allem dann irgendwelche Stellen aus Effi Briest plötzlich interpretieren und was bedeutet die Schaukel und was bedeutet, also wir tun das ja mit Literatur, egal von wann. Und auch die Bibel als literarisches Werk wird natürlich so oder so interpretiert, aber da mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und es selbst zu lesen und auch Stellen zu lesen oder Geschichten, die in der Kunst sehr oft gemalt worden sind, da mal zu wissen, wo kommt das eigentlich her, was man da nur sehen kann, sondern was ist der Text dazu? Wahnsinnig spannend. Aber es ist natürlich ein Projekt, das ist ein sehr langes, sehr großes Buch mit sehr vielen Geschichten. Wir haben hier sehr viele Bibeln, aber die ich vor allem da natürlich gelesen habe oder mit angefangen habe, ist die Basisbibel mit den vielen Erklärungen. Da ist man ja schon allein mit den Erklärungen sehr viel beschäftigt. Was bedeutet das und ja, welcher Kontext ist hier gemeint und so. Das ist dann schon ein richtiges Studieren eigentlich mehr, als es zu lesen.
Was geben dir diese Texte?
Also manche finde ich einfach nur unterhaltsam. Also wenn Sarah, glaube ich, war es ja, Gott auslacht, weil sie mit 99 noch gesagt hat, ja, ja, du wirst noch ein ganzes Volk gebären und die einfach nur lacht und sagt, ja, ja, komm, ist klar. Also das ist so, manchmal, ich musste so ein bisschen schmunzeln über diese Stellen, die so wirken, so ironisch, also so witzig wirklich zum Teil, so frech, ja, und man denkt, das ist, so redet man doch nicht mit Gott. Ja. Selbst so dabei ertappt, wie man das plötzlich findet, wenn da jemand Gott auslacht. Also es macht sehr neugierig, finde ich auch. Auch allein, wie sich das Bild von Gott so sehr verändert im Zuge der ganzen Bibel. Wie der anfangs wie menschlich, der im Alten Testament ja auch wieder wütend ist und wie er eigentlich Versprechen nicht einhält oder sich umentscheidet oder wirklich wie so eine Person ja dann auch handelt und wie menschlich er da viel gezeichnet wird. Was dann später sich ja auch immer wieder so ändert und nach hinten raus ist dann natürlich der Fokus dann auf Jesus. Und ich finde es total interessant und es macht neugierig. Und vor allem, wenn man sich dann mit dem Kontext beschäftigt, aus welchem Wunsch heraus ist dieses oder jenes aufgeschrieben worden. Und ich finde es zum Teil auch wirklich spannend, also gerade bei der Bergpredigt, wie natürlich nicht alles, aber wie es dann doch eben Momente gibt, wo man denkt, das kann man auch immer noch übertragen. Das schreibe ich, glaube ich, auch in dem Buch, die Stelle mit dem Ja, Ja, Nein, Nein.
Ja.
Ich denke, ja, das ist immer noch was, was heute so zählt, die Dinge wirklich so zu meinen und das, also keinen Schwur zu leisten, wenn man ihn nicht ernst meint, wenn man ihn nicht erfüllen mag, erfüllen will. Das finde ich wahnsinnig spannend, dass man immer noch in diesen wahnsinnig alten Texten stellenweise Dinge für sich rausnehmen kann. Mhm. Natürlich nicht alles, also ich würde mir jetzt kein Auge rausreißen oder eine Hand abschneiden, weil ich die Frau eines anderen und so, das sind jetzt andere Passagen, ja, aber eben auch da, dass wir diskutieren heute viel, wenn man auf Instagram guckt und dann hast du dann natürlich eben die queere Kirche, wo dann Menschen mit Bibelzitaten, also einem Bibelzitat um die Ohren hauen und sagen, nee, aber Gott hat gesagt, Homosexualität ist böse. Ich denke, ja, du schnappst dir jetzt da einen Satz raus und ignorierst einen anderen, den man wieder andersrum auslegen kann. Also da wünsche ich mir fast eher, dass man das so betrachtet. Man nimmt das, was man rausnehmen kann für sich, aber man versucht es nicht, sich zurechtzulegen und dadurch was anderes zu ignorieren. Aber ich finde es, mir gibt das, dass es mich tatsächlich sehr neugierig macht und auch so ein bisschen das zu sich rauszunehmen, wo man denkt, interessant, dass das heute noch Thema sein kann, obwohl das so alt ist schon.
Ja, stark. Ich bin auf eine Formulierung gestoßen, die, wo ich gedacht habe, ja, weil du dieses auch Glauben irgendwie als Angenommensein beschreibst. Und du sagst dann, nach dem Telefonat mit dem Tobi, hast du ein Okay bekommen. Nachdem du dich auch schon lange gesucht hast und oder gesehen hast. Und ich fand einfach die Formulierung so gut. Vielleicht ist es irgendwie genau das auch, was wir brauchen, was irgendwie vielleicht auch die Bibeltexte da uns geben, statt dieses, es ist gut so, wie es ist. Es wird nicht irgendwie was weggekleistert oder auch was schön geredet. Ein Okay. Also war das eine bewusst gewählte Formulierung oder wie bist du dazu gekommen, einfach dieses Okay? Oder auch, wie hat sich das angefühlt, dieses Okay?
Ja, also ich glaube, wir kennen das wahrscheinlich alle, dieses so Selbstzweifel und man selbst so der eigene größte Kritiker ist und so. Ich bilde mir ein, dass es bei mir manchmal sehr extrem ist. Also ich spüre das vor allem im Berufsleben sehr, sehr oft, dieses, da sagt sehr aussagekräftig, mein Chef hat mir vor 1,5 oder 2 Jahren im Feedbackgespräch gesagt, also wir haben einmal im Jahr diese Feedbackgespräche und hat gesagt, ist alles, alles super, aber Nina, ich kann dir nur den Rat geben, versuch nicht immer alles so perfekt zu machen. Auf der einen Seite war ich stolz, dass mein Feedback ist, alles ist super. Und auf der anderen Seite, als ich mehr darüber nachgedacht habe, war ich irritiert von diesem, aber es wäre doch nicht so super, wenn ich nicht immer versuchen würde, alles perfekt zu machen. Also was ist das für ein Rat, dass ich nicht alles perfekt machen soll? Und dass mir das aber von außen jemand auch so gesagt hat, ganz unbewusst darüber, was es bei mir natürlich für Gedankengänge ausgelöst hat, hat mir nochmal gezeigt, ich kann mich wirklich sehr schlecht locker machen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss auf alles perfekt vorbereitet sein. Ich muss alles wissen. Ich darf keinen Fehler machen. Also ich bin da sehr, sehr, sehr streng mit mir selbst, aber auf eine Art und Weise, die ich manchmal sehr hinderlich am Leben finde. Also auch der ganze Prozess des Buchs. Also da sich mal rauszuholen. Also ich meine, Frank hat es mitbekommen, wenn ich dann irgendwie auf dem Boden saß, die Beine angezogen, umarmt und gesagt habe, es interessiert sowieso keinen. Warum schreibe ich das überhaupt? Es interessiert kein Schwein, was ich da schreibe. Warum denke ich denn, das sollte? Und Frank sagt, Nina, lass es die anderen beurteilen, nicht dich selbst. Ja. Dir hat jemand einen Buchvertrag gegeben, dir hat jemand gesagt, die Geschichte ist irgendwie für einen selbst bedeutend oder was auch immer. Hör bitte auf die und hör nicht auf dich. So, lass es. Und dieses Okay vom Tobi, das hat genau in diese Kerbe reingehauen, dass ich bin nie gut genug, wie ich bin, egal wie sehr ich mich bemühe. Oder ich bin es, weil ich mich so viel bemühe. Und nur weil ich mich so viel bemühe, bin ich auch gut. Und dieses sich ständig unter Druck setzen und beweisen müssen, wie gut man ist und das alles kann. Und da in diesem ständigen Hamsterrad drin zu sein, da auch nicht rauszukommen, zu sagen, ich mache Sachen halt dann eben mal nur mal so halb so gut. Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht. Ich kriege da eine Krise, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht minutiös perfekt. Und das ist wirklich hinderlich in vielen Dingen, ist es wahnsinnig anstrengend. Und dann ist da plötzlich jemand, der sagt, Nina, du musst kein theologisches Wissen haben, um zu Gott zu gehören. Und du musst auch nicht hier irgendwas perfekt wissen oder sagen oder tun können. Oder wir haben auch nicht die und die Erwartung an dich, wenn wir dich hier reinlassen, in Anführungsstrichen. Das ist okay. Es ist okay, wie du bist. Es ist auch okay, dass du weinen musst. Es ist okay, dass du so viel fühlst. Du bist auch nicht zu viel. Das ist natürlich auch immer so dieses nicht too much sein, weil es natürlich viele Leute gibt dann einfach, die aus eigenen, ne, da stecken ja dann wieder, das hat ja mit anderen mehr zu tun als mit einem selbst, wenn man dadurch einschüchternd wirkt, zum Beispiel. Und dann immer wieder das Gefühl hat, man wird gemieden und man weiß gar nicht, warum. Aber und er ist einfach da, sagt Nina, es ist okay. Du gehörst zu Gott, egal ob du so oder so oder so oder so bist. Und das war dieser Moment dieses Fallenlassens und was ich zu Beginn gesagt habe, dieses Sicherheitsnetz, so dass man das loslassen darf auch mal. Das heißt nicht, dass es mir immer noch wahnsinnig leicht fällt, aber ein Okay von jemandem so zu bekommen und auch was er bei der Taufe gesagt hat, du gehörst zu Gott, du wirst leben. Es hat sich angefühlt, als hätte ich nichts dafür tun müssen, außer zu existieren. Was ich einfach tue, ohne dass ich selber was dafür machen muss. Und das war deswegen dieses Okay. Es ist so ein Ausatmen können plötzlich und nicht mehr die Luft anzuhalten.
Das klingt richtig schön. Es ist so ein richtiges Getragen sein und sein dürfen. Ja,
absolut.
War das dann bei deiner Taufe, du wurdest ja getauft und dann wurden noch zwei Babys getauft. War das irgendwie dann auch hilfreich, irgendwie diesen Okay-Charakter, der irgendwie von außen zugesprochen wird, war das dann hilfreich irgendwie, dass da auch vor dir dann einfach zwei Winzlinge noch getauft wurden? Wie war das da dann für dich in dem Moment dann? Weil erst gehen die mit ihren Familien nach vorne und dann darfst du deinen Kopf über das Taufbecken halten.
Es gab im Vorfeld beim Taufgespräch schon die Frage, wie möchtest du getauft werden? Möchtest du im kleinen Kreis mit deiner Familie? Möchtest du ganz alleine? Möchtest du nur mit Frank? Möchtest du im Gottesdienst? Wie möchtest du? Wir können das alles machen, wie du möchtest. Und diese Frage hatte mich so überfordert, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht hatte. Und ich war so, okay, wenn ich das mit Einladung mache, wen lade ich ein? Wen will ich dabei haben? Wer könnte da was gegen haben? Wer könnte dafür sein? Will ich überhaupt da so eine, ich hatte das Gefühl, ich will nicht so eine Show draus machen im Sinne von, jetzt guckt alle, hier bin ich und ich werde getauft. Also ich hatte ganz viele Herzen in meiner Brust geschlagen in dem Moment, dass diese Frage kam. Und ich wusste aber, dass Tobi eben dadurch, dass er nur in Anführungsstrichen der Diakon ist, nur alle paar Monate mal einen Gottesdienst hält und nicht jetzt regulär jeden Sonntag. Und da gab es diesen einen Termin im September, wo klar war, das ist wieder einer von ihm. Der war, ich glaube, ab dem Zeitpunkt des Taufgesprächs noch so 8 Wochen hin. Und er sagt, es gibt die Möglichkeit, dass wir das da machen, im Gottesdienst mit der Gemeinde. Und da werden noch 2 andere Kinder getauft. Das sind die Babys von einer Freundin von mir, hat er gesagt. Und dann würden wir das hintereinander machen und überlegst dir. Und dann bin ich mit diesem Gedanken erstmal nach Hause gegangen, weil er war dann auch erstmal länger im Urlaub und hat gesagt, du überlegst dir ganz in Ruhe, alles ist möglich. Und dann hat sich das nach hinten raus so rauskristallisiert, ist mir klar, weil ich möchte auf jeden Fall, dass er das macht, weil ich zu ihm so ein Vertrauen hatte und bei den Evangelischen geht das ja, dass es dann der Diakon auch macht. Und zugleich fand ich den Gedanken schön, das mit der Gemeinde zu machen, weil dann sind es eben nicht nur die Menschen, die ich kenne, sondern es sind auch einfach Fremde, sage ich jetzt mal, die genauso zu Gott gehören, wie ich das dann auch tun möchte. Oder das war dann irgendwie ein guter Gedanke. Und dann haben wir das so gemacht. Und ich hatte dann auch nicht das Gefühl, alle Augen sind nur auf mir. Zwar in dem Moment der Taufe vielleicht, aber es war jetzt nicht grundsätzlich nur ein Gottesdienst nur für mich oder ein Happening nur für mich, sondern wir machen das ja alle zusammen und wir sind auch alle gleich in dieser Situation. Egal, unabhängig vom Alter und unabhängig von allem. Und das fand ich einen schönen Gedanken und das war auch an dem Tag so. Es hat mir tatsächlich so ein bisschen noch mehr Halt gegeben, dass ich sag mal, eine von vielen war in dem Moment. Und trotzdem hat Tobi mir sehr das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin, also das sehr, aber das war so dieses Gemeinsamkeitsgefühl, das mir da sehr gefallen hat. Also ich fand das sogar schön und die beiden wurden ja auch vor mir getauft, die Babys. Dann konnte ich das einmal nochmal so sehen, was dann passiert. So, das war irgendwie.
Ich meine, wir kommen langsam zum Ende, aber was mich schon interessiert, deine Berufsbiografie ist ja super bunt, sage ich mal. Ne? Also dich, zum einen bist du Sängerin und du hast ganz lange in so einer Agentur gearbeitet, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging. Also du arbeitest für eine Serie und kümmerst dich im Prinzip um die Storyline, wenn ich das richtig verstanden habe. Bist du Story-Editorin oder so? Auf jeden Fall, du bewegst dich, du gibst auch Barré-Kurse und das ist unfassbar. das ist jetzt nicht die Frage, die ich stellen wollte, aber wo ich mich auch so frage, boah, krass, wie vereinst du das alles in deinem Leben? Aber das war nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern du bewegst dich ja schon in so einem, also gerade auch Köln als Medienstadt und so, du bist voll in dieser Medienbranche, glaube ich, drin und voll in dieser Welt von Performance-Menschen und Menschen, die sich irgendwie auf ganz unterschiedliche Art mit Dingen auseinandersetzen. Und gerade das, was du auch schilderst, wie du davor warst sozusagen, also so, das ist ja sehr typisch. Also so, dass man gerne von oben herab so auf die Kirche runterschaut und sagt sich so, also im 21. Jahrhundert, euer Ernst, Leute. Wie geht's dir damit, mit dieser Geschichte und auch mit deiner Taufe in dieser Szene, sage ich jetzt mal? Und waren zum Beispiel auch Leute bei der Taufe anwesend, die aus diesem Bereich kommen sozusagen?
Was interessant ist, ist, dass ich mich öfters ertappe natürlich jetzt auf der anderen Seite. Nämlich, dass Menschen, wenn die zum Beispiel auch mitbekommen haben, dass ich ein Buch geschrieben habe, worum es denn dann geht, und dann kommt man auf die Taufe und ach, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass du jetzt irgendwie kirchlich bist und so. Ich sage, ja, bin ich auch noch gar nicht lang, aber bin ich. Ich bin ja, also es ist immer das Erste, was dann kommt, ja, ich bin ja ausgetreten. Ich bin ja ausgetreten, weil ich zahle keine Kirchensteuern für die Bösen und ich habe damit eh nichts zu tun. Und was er auch sagt, ja, also ich meine, wir sind jetzt auch wirklich also in der Moderne angekommen und so, das ist doch alles. Genau das, was ich früher gesagt habe, minus das mit dem Ausgetretensein, ne? Aber diese andauernde Kritik. Und plötzlich bin ich auf der anderen Seite und denke, okay, wie reagiere ich jetzt da drauf? Ich finde es total spannend zu beobachten in diesen Momenten, weil ich dann immer ein bisschen lachen muss, weil ich das halt kenne, ne? Ich kenne diese Urteile auch. Und ich bin dann ganz, also gehe da ganz offen mit um dahingehend, dass ich sage, habe ich auch lange Zeit gedacht, aber mir gibt der Glaube sehr viel und erträgt mich. Und das eben auch mit Kirchensteuer, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt über Kirchensteuer reden, dann eben halt auch die Leute bezahlen, die gute Arbeit leisten und die in Kriegsgebieten stehen und die Hilfe leisten, die in Hospizen arbeiten und so weiter und so fort. Wir unterstützen auch die gute Arbeit machen und die zum Teil auch die Gesellschaft mit stützen, die sind nur unsichtbar. Und das ist das halt das Problem. Sichtbarer sind halt in Anführungsstrichen die Bösen und die Guten eben leider nicht so. Es ist jetzt so, dadurch, dass ich nur im Homeoffice arbeite, das heißt überhaupt gar keine Menschen sehe im realen Leben, mit denen ich zusammenarbeite, sondern nur virtuell. Es hat schon auch was ein bisschen an der Art des Arbeitens natürlich geändert. Ich mag das gar nicht so gerne mit dem Homeoffice. Also ich brauche das schon. Ich habe die Kollegen, ich sehe die ganz gern hin und wieder mal face to face, weil auch der gemeinsame Kaffee oder Mittagessen oder der Plausch auf dem Flur, mir fehlt das sehr. Und man merkt auch durch dieses nur virtuell arbeiten und nur in Videocalls sein, es kommt nicht so leicht zu einem Plausch, dass man über das Privatleben spricht, weil irgendwie doch, das ist eine andere Art des Arbeitens. Es wird sehr schnell wieder zurück zum Arbeiten gelenkt und dadurch ist es in meinem Arbeitsumfeld gar nicht so viel aufgekommen, das Thema, außer tatsächlich bei einer Kollegin, mit der ich auch befreundet bin mittlerweile. Es ist noch eine recht junge Freundschaft, auch eine sehr intensive Freundschaft, die ich mit ihr habe, und die hat mein Buch auch gelesen und hat jetzt, also überlegt jetzt, ihre Kinder taufen zu lassen, die nicht getauft sind, und selbst wieder einzutreten. Die ist ausgetreten, weil sie nochmal gemerkt hat, was ihr das eigentlich doch gegeben hat. Also was die Kirche gegeben hat, und sie hat auch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und das ist auch was Frank und ich oft feststellen, die Leute, die wir so kennen, die ausgetreten sind, sind das meistens nicht, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das sind die allerwenigsten. Also wie jetzt einen blöden Pfarrer gehabt haben, oder ich habe Bandkollegen, die sind 20 Jahre älter als ich, die 30 sogar, also sind so Anfang 60. Die sind sehr, 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 sehr streng katholisch im Sauerland aufgewachsen und mussten mit 6 Jahren in Beichtstuhl und hatten in der Sonntagsschule von Nonne Ohrfeige gekriegt. Das sind deren Erfahrungen, dass die jetzt sagen,
ja,
ich will da nichts mehr mit zu tun haben, verstehe ich. Aber viele, auch meine Mutter und viele, mit denen ich im Nachhinein gesprochen habe, sagen, ich habe meinen Pfarrer damals, ich habe den geliebt. Das war so toll mit dem und die Konfifahrt und das war super. Und ich habe da Freundschaften fürs Leben gemacht und die sind einfach ausgetreten, weil man das gesellschaftlich halt so gemacht hat auch und auch immer noch tut. Und in meiner Branche, das Gespräch kommt gar nicht so richtig auf, weil das so weit weg ist, glaube ich, für viele. Und dann hast du eben dann doch die kleinen Momente wie bei meiner Kollegin, die plötzlich dann doch damit was zu tun hatten, aber das vergessen haben oder sowas. Aber ich sag mal, die Fernsehwelt an sich ist nicht sehr kirchlich aufgestellt, das kann man definitiv sagen. Genau, und in dieser Zeit, in der ich in dieser Firma für Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet habe, das ist halt nochmal eine ganz andere Welt. Das ist eine Welt, wo sich dann viel bedient wird aus verschiedensten Religionen und daraus werden dann irgendwelche Lebensratgeber und Kalendersprüche, die dann bei der Selbstoptimierung helfen sollen. Aber ich finde, rückblickend Es wurde immer gesprochen von das Universum und Manifestieren und Visualisieren und all das. Am Ende ist es natürlich alles sehr viel religiöser, als man sich da eingestehen möchte, glaube ich. Und religiös konnotiert auch oft. Aber es wird falsch genutzt. Also Selbstoptimierung sollte nicht das Ziel sein. Auf gar keinen Fall, weil das ist natürlich eine sehr ego-getriebene Sache. Ich muss besser als alle anderen und schneller und weiter und höher kommen. Und da geht dann eben das verloren, was für mich Glaube sehr bedeutet, nämlich links und rechts zu schauen und gemeinsam durch diese Zeit, diese sehr begrenzte, die man so hat auf der Welt, da was Gutes mit zu tun mit dieser Zeit. Deswegen halte ich das für sehr schwierig, dieses Potpourri, was da gemacht wird aus allem Möglichen.
Hast du eine religiöse Praxis dir angeeignet? Also gibt es zum Beispiel ein Gebet, das du gerne betest oder Musik? Ich meine, du bist voll die musikalische Person, die dir irgendwie viel bedeutet, so seitdem du dich irgendwie auf diesen Weg gibst.
In Musik steckt auf jeden Fall immer, je nach Musik natürlich, aber sehr viel Glaube drin und auch sehr viel Unbegreifliches, würde ich sagen, und nicht Greifbares. Ich nenne da im Buch hier zum Beispiel auch Mahalia Jackson. Das ist ja so eine, man sagt so ein bisschen Jazz-Ikone, aber sie hat ja vor allem so Gospel gemacht, also sehr, sehr lange her. Aber wenn man sich von Mahalia Jackson mal auf YouTube Videos anguckt, wie sie im Gospel singt und wie sie zu Gott singt, sie guckt auch hoch. Also es ist auch alles in ihr drin, ist ihr Glaube. Und was sie da singt, man kann nichts anderes tun, als ihr zu lauschen und davon gefangen zu werden. Und man hört, dass es nur an Gott gerichtet sein kann oder an dieses Gefühl, was ganz tief in ihr drin ist. Es geht so, so, so tief und es macht wahnsinnig viel Hoffnung. Und zugleich, ich glaube, man findet diese Beispiele überall in der Musik, ob das von Sam Cooke, Change is Gonna Come, sein, das ist viel auch nochmal zu dem politischen Teil vorhin, es ist viel auch politisch motiviert, aber was diese Menschen alle sehr viel getragen hat, ist immer der Glaube gewesen. Also da findet sich das auf jeden Fall für mich immer wieder und auch sowas wie Amazing Grace, das ist so ein Stück, das kennt jeder. Manche würden sagen, es ist so Standard und das berührt nicht mehr, weil es jeder kennt, aber für mich ist zu singen, man spürt das, was es sein soll. Und es gibt Hoffnung, wenn man es nur singt. Wenn man es hört, wenn man singt, es trägt sehr. Und ob ich mir da eine gewisse Praxis angeeignet habe, also was wir hier unten, wir haben so einen kleinen Altar bei uns in der Wohnung. Unter anderem, da hängt sehr, sehr viel und liegt auch sehr viel drauf. Aber da hängt zum Beispiel die Ausrichtung für den Tag. Das ist ein sehr schönes Gebet, was ich von Frank kenne, von der Via Integralis, die so Zen und Christentum vereint. Und diese Ausrichtung für den Tag, es ist nicht so, als würde ich das jeden Tag lesen, aber schon einige Tage stehe ich davor. Wir haben so ein kleines Räucherstäbchen-Ding, wo man dann Räucherstäbchen anmachen kann. Und dann stehe ich davor und manchmal lese ich mir das dann einfach durch. Und ich mochte das von Anfang an, das hing schon in Franks alter Wohnung, dieses Gebet, weil das alles vereint, was ich finde, was auch vereint gehört. Also da steht dann ne, zwischen Technik und Natur, zwischen Mann und Frau, zwischen... Also, dass wir den Weg des Erwachens gehen wollen und auch da die beschwerlichen Teile mitnehmen. Also, ja, dass zu dem Weg alles gehört. Dass alles gehört, dass es keine Gegensätze gibt. Jetzt mal nur von den zwei Geschlechtern, die da stehen, ausgehend, sagt zwischen Mann und Frau, es gibt da keine Trennung, sondern all das gehört zusammen. Und es ist immer, jede Zeile davon vereint zwei Dinge, die wir eigentlich als ambivalent oft betrachten und zu ambivalent. Auch sowas wie Wissenschaft und Natur oder Technik und Natur und Schöpfung. Dass das ja nicht zusammenpasst, es vereint das alles so schön und sagt eben nicht, da ist eine Trennung, es gibt nur das eine oder das andere. Ich habe auch hier, ich habe auf dem Ringfinger habe ich so ein Und-Zeichen tätowiert, weil es gibt kein Oder, sondern es gibt sehr oft ein Und. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gebet, was ich eben deswegen so mag, weil das alles zusammengehört, dass das so schön verbindet. Und das lese ich schon regelmäßig immer mal wieder für mich durch.
Ja, ganz lieben Dank dir. Ich hätte richtig Lust, noch viel zu reden, aber ich glaube, das Gespräch war voll und gut, so wie es war. Und ich nehme ganz, ganz viel mit. Ich fand, dass du gleich zu Beginn so von diesem dauernden Sicherheitsnetz gesprochen hast, das hat man dann irgendwie das ganze Gespräch über gemerkt, dass Glaube das irgendwie für dich ist und auch so sich entfaltet hat in den letzten Jahren. Und die Leidenschaft, mit der du auch auf Kirche und ja auf so eine Gottesbeziehung irgendwie schaust, das ist super inspirierend und gerade für mich zum Beispiel auch, die ich ja doch länger irgendwie in diesem Verein bin, so hast du es vorhin genannt, irgendwie auch wieder eine super Inspiration, dann da immer wieder auch neu drauf zu schauen und zu gucken, so was da auch eigentlich für ein Segen wirklich drauf liegt und wie toll das ist, wenn so Menschen wie zum Beispiel die zwei Tobis so eine gute Arbeit machen und wie wertvoll das für eine Gesellschaft ist und wie Begegnung da auch irgendwie möglich ist. Und ja, auch dieser künstlerische Zugang und dieser schriftstellerische Zugang und dieser lesende Zugang, dieser musikalische Zugang, das finde ich wirklich, wirklich inspirierend. Und wie gesagt, das hat Felix schon gesagt, ich finde eure Liebesgeschichte oder euer Kennenlernen, das hat auch irgendwie super viel Inspiration oder, also das ist einfach irgendwie toll zu hören und gibt einem irgendwie dann doch so das Gefühl, ach, manchmal werden Filme doch auch Realität. Finde ich richtig schön. Am Ende unserer Gespräche stellen wir den Leuten immer die gleiche Frage und mit dieser Frage würde ich dich jetzt auch konfrontieren. Wir beschäftigen uns im Podcast ja mit den kleinen und großen Fragen des Lebens. Wir nennen das die Grundfragen des Lebens. Das soll sowas wie Sinnfragen umschließen, aber irgendwie auch mehr. Und deshalb die Frage an dich, gibt es im Moment eine Grundfrage deines Lebens, die dich umtreibt, wo du vielleicht auch keine Antwort drauf hast, wo du mit ringst oder auch nicht, weil du gesagt hast, du bist gar nicht so eine ringende Person, aber irgendwas, was dich beschäftigt?
Die gibt es definitiv. Ich versuche sie mir nur nicht so zu stellen, weil sie mich, glaube ich, verunsichert. Aber es wäre sowas wie, kriegen wir noch die Kurve? Kriegen wir als Menschheit, das ist eine sehr große Frage, ich weiß, ja, aber kriegen wir noch Erfolg. Die Kurve? Also wirklich in Anbetracht aller Ereignisse, kriegerischen Auseinandersetzungen, Klimaspaltung. Wir sind gerade in einer Zeit, wo sehr, sehr viel passiert, wo wir verdammt aufpassen müssen, dass wir nicht falsch abbiegen und dass wir nicht müde werden, dagegen anzugehen. Und ich sage deswegen, dass ich mir die Frage nicht so gern stelle, weil meine Antwort darauf ist, ja, wir müssen. Punkt. So, es gibt kein, wie Yoda sagt, there is no try. Wir haben keinen Versuch. Wir müssen das hinkriegen. Und da geht es auch gar nicht darum zu sagen, ich bin ja sowieso in, weiß ich nicht, 50 Jahren, was weiß ich, weg. Und dann ist es mir auch egal. Aber wir haben eben nur diesen einen Versuch hier auf der Erde. Und da bitte, bitte das Beste draus zu machen und eben nicht zu vergessen, dass wir eine Weltengemeinschaft sind und eine Landesgrenze von uns eigentlich auch nur erfunden worden ist. Das ist tatsächlich so eine große Frage, kriegen wir die Kurve? Aber ich möchte unbedingt sagen, ja, weil wir müssen.
Danke.
Ich hoffe sehr, dass dein Glaube auf diesem Weg auch hilft. Und ich glaube, es wäre sehr spannend, einfach in 50 Jahren dann nochmal zu gucken, mit dir zu sprechen. Wie hat sich dieses Sicherheitsnetz entfaltet? Wie bist du damit umgegangen, mit diesen Höhen und den Tiefen? Und ich glaube, es ist ein wirklich spannender Weg, auf den du dich begeben hast. Und danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit, also ich finde, da spricht eine schonungslose Ehrlichkeit irgendwie auch aus dir raus und auch in dem Buch hat man sich so ein bisschen gefühlt, als würde man auf deiner Schulter sitzen und durch dein bewegtes Leben einfach mitgehen. Also es ist eine sehr, sehr große Leseempfehlung. Wenn man jetzt sagt, ich will mir das Buch unbedingt kaufen und vielleicht zum Beispiel eine Signatur oder einen Brief dir schicken oder wie auch immer oder sagt, hey, ich möchte meinen Leseeindruck teilen, wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen? Wo findet man dich?
Also es gibt eine Website, die heißt nina-brunetto.de. Da findet man mich. Also wenn man meinen Namen googelt, dann, also Nina Brunetto, dann kommt man auch auf diese Website. Da gibt's unten mein Instagram zum Beispiel. Da findet man mich auch. @ninawish, wie der Wunsch, alles zusammen. Da bin ich auch regelmäßig und ich lese E-Mails und ich lese auch Instagram-Nachrichten. Also da findet man mich definitiv. Und auch Infos zu dem Buch gibt es auf beiden Seiten. Und ansonsten beim Vier-Türme-Verlag direkt gibt es dann auch Infos zu meinem Buch.
Sehr, sehr cool. Alle Links und auch den zu Start With A Friend, die gibt es dann bei uns in den Shownotes, auch im Podcast noch. Vielen Dank, dass du zu uns an die Haltestelle gefunden hast und danke, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank. Ebenso.
Dann, wir wünschen dir noch einen richtig schönen Tag.
Ja, eben euch auch. Vielen Dank. Da kommt mein Bus.
Yeah.
Ja, Mensch, mach's gut. Da kommt Ciao. Schon ein Bus. Ciao. Da ist die Fort. Und Kira, was bleibt für dich an der Haltestelle?
Viel, aber wo ich mich, glaube ich, vielleicht auch mit identifizieren konnte und was mich beeindruckt hat, war so dieser All-in-Charakterzug, sage ich jetzt mal. Also, dass sie so sehr mit sich im Reinen ist, weil entweder hat sie zu Dingen ein Ja und dann geht sie auch voll rein und dann manchmal auch über ihre Kraft und über das Ding so hinaus, aber sie investiert sich dann voll rein und identifiziert sich mit den Projekten, die sie macht. oder sie lässt es halt. Aber es gibt so wenig dazwischen. Das finde ich sehr inspirierend. Also ich mag das, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch irgendwie so ticken und die sich dann einer Sache so voll verschreiben. Und gleichzeitig fand es so lustig, wie sie so beschrieben hat. Naja, und dann hat sie diesen Sport gemacht und dann war für sie irgendwie klar, hey, sie will da auch Trainerin werden und dann gibt sie da auch Kurse. Und dann musste ihr Lebensgefährte ihr quasi mal so spiegeln, du, es wäre auch okay gewesen, einfach nur Kurse zu besuchen. Das fand ich irgendwie ja, dann auch einen lustigen Moment sozusagen. Aber insgesamt total inspirierend, das dass stimmt, man irgendwie sagt, so ein Bauchmensch zu sein und irgendwie, wenn man es fühlt, dann auch das zu machen und wenn nicht, dann nicht.
Ja, und irgendwie ist es bei ihr mit dem Glauben auch so, das ist für mich so ein bisschen geblieben, dass sie da auch so ein All-In hat. Sie ist da so ein bisschen zwar, das ist so ein bisschen geworden oder sie ist da so reingerutscht, aber jetzt ist sie da auch so einfach allein, dass sie dieses Buch geschrieben hat und diese Reise nicht nur hat passieren lassen, sondern auch irgendwie aktiv reflektiert und aufgeschrieben hat, zeigt schon, dass sie da einfach sagt, yo, ich habe da ein bewusstes Ja gefunden, was ja dann auch in dieser Taufe dann irgendwie gemündet ist. Und ich fand auch gleichzeitig so schön einfach wirklich, wie sie diesen Glauben beschreibt, also nicht als irgendwie ein Entweder-Oder, Schwarz-Weiß, sondern sie sagte, Glaube ist irgendwie ein Und, ein, was zusammenhält und lässt sie dann irgendwie auch links und rechts schauen und das war irgendwie so ein positives Bild und auch war das irgendwie so ein Glauben zum Anfassen, weil für sie Gefühle eine große Rolle spielen und Musik wie sie dann von Bibeltexten spricht, die für sie irgendwie einfach auch neugierig machen, wie andere Menschen geglaubt, gerungen, Gott verstanden haben. Das war irgendwie, ja, das hat Glauben so lebendig gemacht.
Ja, voll. Und sie hat ja auch dann von diesem dauernden Sicherheitsnetz gesprochen. Und das war keine Floskel, sondern das hat sie so über die letzten Jahre erfahren. Das fand ich richtig schön. Und gerade ja die letzten Jahre, die so gesellschaftlich geprägt sind von so viel Unsicherheit und Krisen und Tragödien und so. Das ist irgendwie schön, dass sie das in der Zeit auch für sich so gefunden hat. Voll. Ich fand dann auch schön, und das mündet ja oder das führt ja irgendwie dazu, dieser Gemeinschaftsaspekt, der ihr auch im Glauben so wichtig ist und generell auch in ihrem Leben. Also sie hat ja auch davon irgendwie gesprochen, dass sie so das Gefühl hatte, jemand macht ihr eine Tür auf, so als sie dann auch sich auf die Suche zur Kirchengemeinde hin begeben hat und keine Ahnung. Und dann, dass sie ihren Glauben auch in der Kirche leben will, weil sie da so dieses Gefühl von Gemeinschaft und vom Getragensein erlebt hat. Und dass zum Beispiel bei dieser Aktion oder bei diesen Aktionen in Kooperation mit Start with a Friend, wo die da kochen und wo irgendwie ganz viel Freundschaft entsteht, einfach über das gemeinsame Zeit verbringen, gemeinsam kochen und so. Das fand ich irgendwie auch total schön. Und dass sie sagt so, ja, Kirche kann auch viel Scheiße machen und hat viel Scheiße in der Vergangenheit gemacht. Und ja, es gibt echt beschissene PfarrerInnen, die irgendwie einem nur das Gefühl geben, ganz schnell wieder rausgehen zu wollen und so. Aber hey, es gibt auch die Guten. Und wenn alles so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, ist das so ein Ort von Gemeinschaft, von Getragensein, von Angenommensein, von Okaysein, dass das einfach voll wertvoll ist. Und dass sie das so entdeckt hat, auch als sie schon total erwachsen war, finde ich irgendwie total schön.
Mm. Ja, das hat irgendwie auch diese Gemeinschaft einfach als was sehr, sehr Hilfreiches beschrieben, als irgendwie was Lebensdienliches. Es war wirklich schön, wie sie es beschrieben hat. Und hoffentlich trägt sie das auf ihrer Glaubensreise jetzt einfach auch lange durch. Und einfach toll, was sie da beschrieben hat. Vielen Dank auch an euch, dass ihr euch auf dieser Reise mit uns auf dem Podcast befindet, wo wir einfach mit spannenden Menschen ins Gespräch kommen, irgendwie fragen, wie sie mit diesen großen und kleinen Fragen des Lebens umgehen, was ihnen hilft, mit was sie ringen, mit was ihnen Freude macht, was sie zweifeln lässt, was ihnen Kraft und Energie gibt. Und ja, wir sind gespannt, wer unser nächster Gast bei der nächsten Haltestelle sein wird. Schaut auch gerne wieder vorbei.
Um da nichts zu verpassen, könnt ihr uns gerne abonnieren. Ihr könnt uns immer auch gerne bewerten. Wir freuen uns natürlich vor allem über 5-Sterne-Bewertungen. Und gerne feedbackt uns auch. Ihr könnt über die Homepage oder über Instagram uns schreiben, auch was ihr von der Folge mitgenommen habt, wo ihr vielleicht irgendwie gedanklich auch hängen geblieben seid. Wir sind sehr gespannt, von euch zu hören. Und damit sagen wir, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
Macht's gut, tschüss.